Schönen guten Abend, die Herrschaften. Immer die Fahrschiene, bitte. Wo soll's denn hingehen? Potsdam. Hotel Friedrichshof. Na, so piekfein sehen Sie mir ja nicht aus. Flüchten vor dem Maikrawalle, wa? Das lobe ich mir. Naja, ich muss dann auch.
Passen Sie auf sich auf, wa? Nicht, dass die Kommunisten dann doch unterm Sofa hervorkriechen.
BürgerInnen gewinnen einen Erholungsurlaub in Potsdam. Doch nichts ist so, wie es scheint. Sehen Sie jetzt den gruseligen Krimi-Hit Blutmai im Lichtspielhaus in Ihrer Nähe. Präsentiert von Würfel mal auf. Einem Podcast für One-Shot Pen and Paper Abenteuer.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Würfel mal auf. Ich freue mich sehr, dir heute ein weiteres One-Shot vorstellen zu dürfen. Dieses Mal bewegt es sich in einen etwas anderen Kosmos, denn wir reisen in die 20er Jahre unserer Realität und spielen mit dem Cthulhu-System eine andere Art der Fantasy. Dieses Abenteuer kann man mit dem Regelwerk von H.P. Lovecrafts Cthulhu spielen, aber mit ein bisschen Arbeit kann man das auch in andere Systeme übertragen, weil das Cthulhu-Abenteuer sich vor allem durch die Atmosphäre, durch das Roleplay definiert und weniger durch Monsterwerte oder spezielle Regeln. Also mit ein bisschen Arbeit schaffst du es auch, das in andere Systeme zu übertragen. Bevor du dir die ganze Folge anhören musst, kommt jetzt eine Kurzzusammenfassung des Abenteuers, damit du entscheiden kannst, ob das etwas für dich ist oder eben auch nicht. Das One-Shot ist ein Abenteuer für drei InvestigatorInnen, die sich eher als AnfängerInnen oder Fortgeschrittene einschätzen würden. Besessene Kommunisten haben das Kurhotel Friedrichsruh infiltriert, um dem preußischen Adligen Karl Eugen Theodor Edelbert von Hohenzollern eines unheiligen Rituals zu unterziehen. In wenigen Tagen ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit und seit Jahren Tag kommunistischer Unruhen. Und der dann in einen Werwolf verwandelte Adlige soll an diesem besonderen Tag vandalieren und töten, damit der Hass der Bevölkerung auf die Adligen und verbündeten Großunternehmer überhand nimmt und die herrschaftlichen Villen gestürmt werden können. Ihre Rechnung haben die Kommunisten, die Opfer eines ominösen Weltraumparasiten geworden sind, nicht mit den InvestigatorInnen gemacht. Diese haben vor einiger Zeit am Preisausschreiben des Berliner Tageblatts teilgenommen und eine Wellnesswoche vom 28.04. bis zum 3.05. gewonnen. Deshalb sind die InfiltratorInnen äußerst verwundert, warum Gäste plötzlich vor der Türe stehen, obwohl alles abgesagt wurde. Es beginnt eine Parodie erstaunlich schlechter Wellness-Erlebnisse, gepaart mit einem dilettantischen Versteckspiel rund um den Erben Wilhelms II. Na, interessiert? Dann bleib jetzt dran für alle nötigen Infos zur Spielleitung. Das Jahr 1929. Popeye der Seemann erscheint erstmals. Der Vatikanstaat wird unabhängig und in Deutschland spitzen sich die Kämpfe zwischen der NSDAP und der KPD immer weiter zu. Am Ende des Jahres wird der Black Friday zum Zusammenbruch der ganzen weltweiten Börsenlandschaft führen und große Not, Arbeitslosigkeit und Elend nach Deutschland spüren. Im späten April, das ist die Zeit, in der das Abenteuer spielt, wähnen sich die Deutschen noch inmitten ihrer goldenen 20er Jahre. Kino und Theater blühen auf. Auch die einfachen BürgerInnen können sich hin und wieder einen angenehmen Urlaub leisten. Und die wackelige Demokratie der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fühlt sich seit einigen Jahren erstaunlich stabil an. So passt es natürlich gut ins Bild, dass die Berliner Tageszeitung unter allen LeserInnen des Landes 3 Wellness-Wochenenden verlost. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass ein Bayer die Berliner Tageszeitung abonniert hat, lässt sich dieser Umstand für das Abenteuer dennoch akzeptieren, um deinen SpielerInnen die Freiheit zu geben, zu spielen, was sie möchten. Im Anhang der PDF, die ich in der Folgenbeschreibung verlinkt habe, findest du die Gewinnbescheinigung der Berliner Tageszeitung und eine tagesaktuelle Ausgabe, original aus der Zeit. Ich hatte echt viel Glück, dass ich das finden konnte oder dass die Berliner Tageszeitung das auch so archiviert hat. Du kannst dich da gerne mal durchklicken, es ist sehr, sehr interessant. Diese tagesaktuelle Zeitung und auch die Einladung oder die Gewinnbescheinigung kannst du deinen SpielerInnen aushändigen, damit sie sich damit schon mal auf das Abenteuer vorbereiten können. Das Gefühl von wirtschaftlicher Überlegenheit und Fülle kannst du gerne im ganzen Abenteuer mitschwingen lassen. Exorbitante Kleider, dekadentes Essen, Zigarren, Champagner, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Überschütte deine Gruppe ruhig mit Konsum. Auch, um sie vom Wesentlichen ein wenig abzulenken. Denn was nun kommt, ist alles andere als Erholung. Beginnen wir mit Tag 1.
If each little wiggle, she'd look up and giggle and make my poor heart beat like this. Heaven preserve us, she had me so nervous, I couldn't ask her for a kiss. We might have got chummy, but I was a dummy, I couldn't speak Spanish.
Der erste Tag. Unsere SpielerInnen-Charaktere lernen sich auf dem letzten Abschnitt ihrer Reise zum im beschaulichen Vorort gelegenen Potsdam im gemeinsamen Abteil der Reichsbahn kennen. Hier kommt auch nochmal zu tragen, dass wirklich alles möglich ist in Sachen Charaktererstellung. Die Person kann aus London anreisen, aus Bayern, aus dem Rheinland oder sonst woher. Es geht wirklich hier nur um den letzten Streckenabschnitt, der von Berlin nach Potsdam geht. Und da treffen sich die SpielerInnen-Charaktere zum ersten Mal. Aus dem elegant eingerichteten Abteil kann man auf die Landschaft schauen, die durch die rote Abendsonne und den heraufziehenden Frühlingsregen in eine melancholische Stimmung getaucht wird. Du kannst die SC gerne vorab eine Tasche packen lassen, um die Gegenstände genau einzugrenzen. Natürlich sollte dabei auch berücksichtigt werden, dass hier ein Wellnessurlaub gebucht wird und nicht eine Abenteuerreise in gefährliche Gebiete. Also grundsätzlich, Waffen mitzunehmen wäre jetzt wirklich eine Sache, die nur ein Fanatiker hier in Erwägung ziehen würde. Am überschaulichen Bahnhof Potsdam, der Zieldestination, wartet niemand, um sie abzuholen, obwohl es anders angekündigt war. Es sollte ein Fahrer dort auf sie warten. Die SpielerInnen müssen sich um eine eigene Alternative bemühen. Oder laufen. Im Bahnhofsgebäude schläft ein wortkarger und schnauzbärtiger Reichsbahnmitarbeiter am Schalter. Und den kann man sich auf jeden Fall ein bisschen grummelig vorstellen.
Was ist denn hier los? Ich hab eigentlich Pause.
Und es bedarf einiger Überredungskunst, um ihn jetzt dazu zu bringen, den SpielerInnen zu erlauben, sein Telefon zu benutzen, um im Hotel anzurufen. Oder ein Taxi. Sollten die SpielerInnen im Hotel anrufen, wird den Anruf niemand entgegennehmen. Wahlweise könnte Pickenpaule, das ist der jüngste der Kommunisten, der dazu abgestellt wurde, die Pforte zu bewachen, abheben und entgegnen, dass das Hotel geschlossen hat. Nur um gleich wieder aufzulegen. Wirklich ganz schnell und knapp.
Hä? Was? Jeste? Wir haben geschlossen!
Paul könnte man wirklich als den unsichersten der KommunistInnen bezeichnen. Er ist blutjung und ist auch von den Parasiten noch nicht allzu lange befallen. Deswegen ist er derjenige von den KommunistInnen, die am ehesten durch sympathische Charaktere die Seite wechseln könnte. Wie auch in meiner Runde tatsächlich geschehen. Es ist jedoch essentiell, dass die Investigatoren ins Hotel fahren. Deswegen müsstest du die SpielerInnen schon ein wenig in die Richtung pushen oder die Umstände so ungemütlich gestalten, dass kaum eine andere Lösung möglich ist, als jetzt irgendwie ins Hotel zu kommen. Bei der Ankunft der SpielerInnen-Charaktere steht Pick und Paul hinter der Rezeption Schmiere, um etwaige PolizistInnen abzuwimmeln. Die InvestigatorInnen überraschen ihn sichtlich, da er radiohörend mit den Füßen auf der Theke gänzlich in einer anderen Welt scheint. Sein schlaksiges und unbeholfenes Auftreten, gepaart mit dem starken Berliner Akzent und keinerlei Kenntnis von Etikette und Hotellerie, sollten die SC kaum Respekt vor dem Jüngsten der Kommunisten haben lassen. In meiner Gruppe war der Hass oder die Verachtung gegen den armen Jungen tatsächlich am Anfang recht groß, weil er sich wirklich nicht gut angestellt hat. Er scheint auch sichtlich überrascht und unter einem Vorwand, die Reservierungen zu überprüfen, läuft er zu Lola, um zu beraten, was zu machen sei. Lola ist die Strippenzieherin der KommunistInnen. Sie ist am zweitlängsten von dem Parasiten befallen und hat sowas wie die operative Koordination als Aufgabe. An dieser Stelle ist auch wichtig zu erwähnen, dass alle KommunistInnen sich Decknamen ausgedacht haben. So ist beispielsweise Pickenpaule Paul Groß und er wird sich auch als solcher vorstellen. Lola wiederum hat die Besonderheit, dass sie eigentlich nicht de facto auftreten soll. Deswegen hat sie auch keinen Decknamen. Sie wird sich einfach als Lola Rotstolz vorstellen. Während Paul Groß also im Hinterzimmer mit seiner Chefin spricht, kann die Gruppe das kleine Foyer des Hotels begutachten, das so wirkt, als sei erst kürzlich alles Leben gewichen. Leere Wasserflaschen und benutzte Gläser stehen auf den dafür vorgesehenen Tischen. Eine Schale mit Früchten hält nur noch bräunliche Äpfel und weiche Trauben bereit. Und generell sieht alles etwas abgenutzt, nicht genau gereinigt und vernachlässigt aus. Belauscht die Gruppe das Gespräch, dafür braucht man natürlich einen erfolgreichen Wurf auf Verborgenbleiben und Horchen, wird man heraushören können, dass Lola sehr verärgert über das Erscheinen der Gäste ist und Paul dafür verantwortlich macht. Sie weist Paul an, den SpielerInnen Zimmer auf der zweiten Etage zu geben. Sie selbst werde auch auf dem Gang ein Zimmer beziehen und sich als Gast ausgeben, um zu erfahren, warum die Fremden hier sind und ob sie verdeckte ErmittlerInnen sind. Sollten die SpielerInnen im Laufe des Abenteuers den vorgegebenen Pfad verlassen, könnten sie Lola in einem Gespräch mit Frieda belauschen. Dabei beraten sie natürlich, wie sie jetzt mit den Gästen umzugehen haben. Frieda ist die rechte Hand von Lola und quasi die Zeremonienmeisterin für die große Verwandlung des Adligen. Ihr Deckname ist Frieda Gieselbach und sie ist die Baderin, also quasi sowas wie die Masseuse, diejenige, die dafür zuständig ist, dass das Wellnessprogramm der Gäste gut verläuft. Aber erstmal werden unsere SpielerInnen auf ihre Zimmer gebracht. Pickenpaule bringt die Charaktere natürlich höchstpersönlich auf ihre Zimmer. Da er allerdings keine Ahnung von dem Hotel hat, greift er sich zufällig drei Schlüssel, die eben am Brett hängen, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass es unterschiedliche Klassen der Ausstattung gibt. So erhält eine Person zufällig die Luxus-Suite, eine Person ein Zimmer mit 4 Betten, also für eine große Familie und viel zu groß für eine Person, und eine Person das Standardzimmer im günstigsten Format, also sehr eng, sehr beklemmend und nicht wirklich annehmbar für höhere Ansprüche. Die Zimmer sind nach dem Verlassen der vorherigen BewohnerInnen gestern Abend nicht gesäubert worden, da am späten Freitagabend die Kommunisten die MitarbeiterInnen überfallen und im Dachgeschoss gefesselt und untergebracht haben. Verlegte Taschentücher, gebrauchte Bettwäsche, geöffnete Weine und so weiter und so fort sind eindeutige Beweise dafür, dass hier kein Roomservice stattgefunden hat. Sollten die SpielerInnen sich beschweren, entweder durch Einschüchtern oder Überreden, wird Paul den SpielerInnen versprechen, die beiden Reinigungspersonen vorbeizuschicken, um einen annehmlichen Zustand nach dem Abendessen hergestellt zu haben. Tatsächlich waren meine SpielerInnen so pikiert, dass sie unterschiedliche Standards hatten, dass sie Paule so sehr eingeschüchtert haben, dass alle eine Luxussuite bekommen haben. hier wird eins nämlich auch deutlich. Die KommunistInnen haben ein ganz besonderes Interesse daran, dass sich die drei nicht beschweren oder nicht das Hotel frühzeitig verlassen, weil sie so unzufrieden sind. Denn dann könnte der ganze Plan scheitern, falls nämlich wirklich die Polizei danach vorbeigeschickt wird, um nach dem Rechten zu sehen. Also werden sie alles versuchen, um die SpielerInnen so glücklich wie möglich zu halten, aber natürlich auch von dem Adligen fernzuhalten. Karl Eugen ist nämlich im ersten Stock untergebracht und damit auf der Etage isoliert. Eine Reinigungskraft ist stets als Wache auf dem Flur aufgestellt, um zu verhindern, dass die SpielerInnen sich zufällig in der Etage irren und dem Thronerben über den Weg laufen. Paul informiert die SpielerInnen über das Essen um 21 Uhr. Um sich die Zeit bis dahin zu vertreiben, können die Charaktere im RaucherInnenzimmer in Büchern des Hotels schmökern oder auf ihren Zimmern bleiben. Für das Raucherzimmer werden seltene Zigarren für die Herren und Mentholzigarillos für die Damen gereicht. Nachdem die Charaktere eine Auszeit hatten, um sich über die besondere Situation zu unterhalten, werden sie in den großen Saal des Hotels geführt, in dem das Essen ausgegeben wird. Der Saal ist insofern besonders, als dass es durch einen Vorgang in zwei Hälften geteilt werden kann, der auch die im Zentrum stehende Bühne zweiteilt. Dafür, dass die SpielerInnen bisher keine anderen Gäste gesehen haben, sind sämtliche Tische des Salons aufgebaut und mit Stühlen bestückt. Jedoch ist nur ein Tisch eingedeckt und mit Kerzen und Blumen dekoriert. Neben den Plätzen für die SpielerInnen ist ein weiterer Platz eingedeckt. Der für Lola, die im Salon eintreffen wird, wenn die SpielerInnen sitzen. Die Parasiten der Kommunisten benötigen viel Schneckenschleim, um zu überleben. Das ist quasi deren Grundnahrungsmittel. Und da sie bisher kaum Erfahrungen mit Menschen und vor allem mit Gastronomie gemacht hatten, werden alle Gerichte reichlich mit Schleim angereichert. Erzählt wird den SpielerInnen, dass es sich um eine besondere Heilnahrung handelt, die gut für das Magen-Darm-System ist. Das sollte jedoch auch nur auf Nachfrage der SpielerInnen passieren, weil die Parasiten das ja nicht antizipieren. Beim Essen werden die SpielerInnen den nächsten Kommunisten kennenlernen. Es ist Wolle, Klarname Vitali Evgeni und sein Deckname natürlich Wolfgang, und er ist der Kellner für den Abend. Er ist tatsächlich ein sehr charmanter Typ und auch ein Weinkenner. Und wird mit den SpielerInnen gut ins Gespräch kommen, wird immer zuvorkommend sein und immer äußersten Charme beweisen. In meiner Runde ist das sogar so weit gegangen, dass sich daraus nachher eine Liaison gebildet hat mit einem der Charaktere. Benutze hier gerne einen russischlastigen Akzent. Denn es sollte schon ein bisschen aufstoßen, dass das alles ein bisschen eingefärbt ist, kommunistisch, russisch, und all das sollte im Hintergrund mitschwimmen, damit alles am Ende zusammenpasst und die Vorzeichen vielleicht auch ein bisschen ein Geschmäckle mitbringen. Mehr oder weniger gesättigt und mit einigen Fragezeichen versehen, sollen die SpielerInnen dann in die Betten geschickt werden. Und ob sie mehr Antworten bekommen, das erfahren sie an Tag 2. No lips for a fool such as I. They say you just believe in hell and goodbye. And they say that the one I admire isn't even remotely concerned. Über Nacht sind Stimmen vom Dachboden zu hören. Sollten die SpielerInnen bisher eher weniger aufgedeckt haben, könntest du einen von ihnen in der Nacht durch die Geräusche wach werden lassen. Zu hören sind dann gedämpfte Stöhngeräusche und Stampfen. Im Insgesamten wirkt es, als ob es im Hotel spuken würde. Auf einem Streifzug durch die dunklen und gruselig anmutenden Korridore können die SpielerInnen neben gelegentlich umherhuschenden Mäusen schließlich die Treppe zum Dachboden entdecken. Die knarzigen Stufen hinaufgeschlichen, stehen sie schließlich vor einer großen verschlossenen Türe. Zweifelsohne wird es sehr schwierig sein, diese Tür zu knacken. Also, du solltest hier mindestens eine erschwerte, wenn nicht gar unmögliche Probe verlangen. Sowohl das Reinigungspersonal als auch Lola besitzen einen Schlüssel und müssen mindestens einmal am Tag für die Versorgung der Gefangenen durch diese Tür schreiten. Observieren die SpielerInnen also die Türe, werden sie dies beobachten können und so einen anderen Weg hineinfinden, außer den brachialen oder den Schlüsselknackenweg. Der zweite Tag ist dominiert von sehr schlechten Wellness-Erlebnissen. Es gibt Massage, Pediküre, Maniküre, aber da unsere vom Parasiten befallenen KommunistInnen überhaupt keine Ahnung von Wellness haben, tun sie eben nur das, was sie denken, was damit verbunden wird. Und so geraten die Massagen und auch Pediküren und auch Maniküren deutlich zu feste, zu schmerzhaft, das Wasser ist zu heiß, die Sauna ist zu kalt, alles in allem ist es wirklich in allen Bereichen sehr, sehr schlecht. Im Rahmen dieser Wellness-Erfahrungen erhalten die SpielerInnen Symbole aus Henna auf ihrer Haut gemalt, die für die Vollmondzeremonie gebraucht werden, da die KommunistInnen entschieden haben, dass auch sie nun in die Gefolgschaft der Werwölfe wechseln müssen. Sollten die SpielerInnen fragen, sind es natürlich heilende Symbole, die für das morgige Mondbad gebraucht werden, an dem die SpielerInnen unbedingt teilnehmen müssen. Mit entsprechenden Würfen auf Okkultismus können die SpielerInnen eine Verbindung zu Symbolen aus Rumänien herstellen, die in irgendeiner Art und Weise in Verbindung mit Verwandlungen stehen. Die Bibliothek im RaucherInnenzimmer hat zufällig auch ein seltenes Buch über Werwölfe, welches Aufschluss über den Gebrauch der Symbole geben kann. Mir hat der zweite Tag unheimlich viel Spaß bereitet, da durch diese sehr unangenehmen Wellness-Erfahrungen die SpielerInnen einerseits in eine unkomfortable Situation versetzt waren und sie nicht genau wussten, wie sie damit umzugehen haben, und andererseits sich die Zeichen darauf verdichteten, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist und somit der natürliche Entdeckerdrang getriggert wurde. Wenn du im Spielleiten schon etwas geübt bist, kannst du das Angebot natürlich beliebig erweitern. In meinem Fall wollten die SpielerInnen auch auf einen Golfplatz gehen und das habe ich dann natürlich eingerichtet. Also, das Gelände ist groß, die Möglichkeiten sind nahezu unerschöpflich. Aber der Tag ist noch lange nicht vorbei. An einem geeigneten Punkt wird die Hausmeisterin Ida auf den Plan geworfen. Bisher hatten die KommunistInnen sie aufgrund ihrer Wichtigkeit für das Gebäude frei laufen lassen, weil sie ihre Tochter auf dem Dachboden gefangen hielten. Da jedoch merkwürdige Dinge vor sich gehen, muss Ida schließlich den Versuch wagen und mit den ungewollten Gästen sprechen, um mit ihnen eventuell eine Lösung herauszuarbeiten. Wenn sie mit den Charakteren spricht, hat sie nicht viel Zeit, denn sie befürchtet, beschattet zu werden. Deswegen verabredet sie sich mit ihnen, noch heute Abend im Weinkeller zu sprechen. Es ist wichtig, dass niemand sie sehen würde. Nun, long story short, leider haben die KommunistInnen das Gespräch der Hausmeisterin mit angesehen und verbringen sie kurzerhand in einem von den SpielerInnen unbeobachteten Moment auf den Dachboden. Natürlich erscheint sie also nicht zum geplanten Treffen. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil sich alles weiter zuspitzen muss. Die Signale müssen immer deutlicher werden und das drohende Unheil, das noch nicht ganz fassbar ist, soll für sie weiter verstärkt werden. Zum Abendessen präsentieren die KommunistInnen einen Virtuosen der klassischen Musik, um besonders den kulturellen Anspruch des adligen Hohenzollerns zu befriedigen. Es spielt Alexander Schmitzhagen. Noch nie gehört? Eigentlich heißt er Igor Popowski, also wieder einmal ein Hinweis auf die russischen Hintergründe, spielt auf der Bühne des Speisesaals, die nun für alle offen einsehbar ist. Das heißt, hier haben die SpielerInnen die Möglichkeit, auch das erste Mal auf die andere Seite des Saals zu schauen, dort, wo vorher die ganze Zeit der Hohenzollern gespeist hat. In dieser Situation verstecken sich zwei wichtige Hinweise. Einerseits natürlich Igor Popowski, der vornehmlich russische Lieder spielt. Dies wird aber nur denen auffallen, die kulturell gebildet sind. Das heißt, hier wäre ein Wurf auf eine kulturelle Fähigkeit besonders wichtig, damit dort erkannt wird, Moment mal, das ist nicht Alexander Schmitzhagen, sondern das ist ein Russe, der russische Lieder spielt, und die Verbindung zum Kommunismus muss dann natürlich noch zusätzlich gemacht werden. Die andere Situation ist diese, dass die SpielerInnen ein bisschen versetzt zur Bühne sitzen, sodass sie nicht wirklich sehen können, wer auf der anderen Seite sitzt. Möchten sie aufstehen und rüberschauen, wird das auf jeden Fall von dem Kellner als unhöflich wahrgenommen und er weist sie darauf hin, dass während des Konzerts nicht aufgestanden werden darf, um einfach durch den Saal zu laufen. Meine SpielerInnen haben es in diesem Falle sehr clever gelöst, indem sie eben zusammen getanzt haben und beim Tanzen einen Blick nach drüben werfen konnten. Dabei ist natürlich wichtig, dass wir den Hohenzollern auch mit irgendetwas ausstatten, mit dem die SpielerInnen erkennen können, dass es sich hierbei um einen Adligen handelt. In diesem Falle habe ich mir eine Brosche überlegt, die Karl Eugen an seinem Revers trägt und die das Symbol der Hohenzollern-Familie zeigt. Sollten die SpielerInnen in irgendeiner Art und Weise mit Karl Eugen in Kontakt kommen, wird sich dieser als äußerst konservativer Monarchist eröffnen. Ihm gehört eine der drei größten Waffenfabriken des Landes und die Schmach, die die Weimarer Republik seiner Familie angetan hat, hat tiefe Wunden in ihm hinterlassen. Deswegen wird er die SpielerInnen auch ziemlich früh nach ihrer politischen Gesinnung fragen. Allen SoldatInnen des Ersten Weltkriegs ist er sehr offen und freundlich gegenüber und lädt sie auf einen Tee ein. Er freut sich besonders auf die Seance am Vollmondabend und erhofft dadurch besondere Hinweise seiner verstorbenen Verwandten zu erhalten, ob der große Umsturz und die Rückkehr der Monarchie bald kommen werde. Dass sonst niemand im Hotel weilt, überrascht ihn nicht. Für Adlige wie ihn ist bisher immer eine Ausnahme gemacht worden. Nach dem Essen haben die SpielerInnen noch einige freie Zeit, bis sie automatisch müde werden. Was werden sie tun? Werden sie nach Ida suchen? Werden sie versuchen, auf den Dachboden zu kommen? Oder gehen sie einfach bedenkenlos schlafen? Meine Gruppe dachte, sie hat noch viel Zeit, weil die Einladung ja bis deutlich nach dem 1. Mai geht. Das ist ein netter Trick, um sie erstmal im Ungewissen zu lassen, wann etwas passiert. Dass sich morgen aber schon der Höhepunkt nähert, das wissen nur die KommunistInnen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Finale. Am Tag 3. Zum Frühstück des dritten Tages werden die Anzeichen der Abartigkeit immer klarer. Die SpielerInnen finden Insekten im Essen, das mittlerweile kaum mehr Ähnlichkeit mit menschlichem Essen aufweist. Auf Konfrontation reagieren die KommunistInnen mit ausweichenden Antworten und versprechen, dass heute Abend alles anders werden würde. Aber für das Mondbad sei es besonders wichtig, die schleimige Konsistenz der Heilsalbe aufzunehmen. Lola hat die Anweisung erteilt, dass die KommunistInnen, sollten die SpielerInnen Anzeichen starker Verärgerung oder Abreisewillen zeigen, eröffnen sollten, dass am heutigen Abend zusätzlich eine Seance, also ein Gespräch mit Toten, stattfinden solle. Dies wissen die SpielerInnen natürlich schon, wenn sie vorher mit Karl Eugen gesprochen haben. Wenn nicht, ist das für sie natürlich eine neue Information, die durchaus überzeugen kann. Die Zeit zwischen Frühstück und Mondbad ist mit Absicht mit keinem weiteren Programmpunkt vorgesehen. Denn hier haben die SpielerInnen das letzte Mal die Möglichkeit, etwas auf Erkundungstour zu gehen und die Fragezeichen in ihrem Kopf zu klären. Außerdem liegt der Fokus der KommunistInnen komplett auf der Zeremonie, die so besonders wichtig ist. Im Speisesaal bzw. dem Salon können die SpielerInnen auch beobachten, wie Vorkehrungen getroffen werden. Irgendwelche Zeichnungen werden auf dem Boden gemalt, Düfte verstreut und irgendwie scheint das alles ein bisschen eigenartig zu sein. Jetzt wäre es spätestens an der Zeit, die Polizei zu rufen oder abzuhauen. Denn es kommt der Showdown. Igor Buratski tritt das erste Mal auf die Bühne. Da er von dem Parasiten besonders lange befallen ist, ist seine Erscheinung grauenerregend und nur noch entfernt humanoid. Im großen Panoramasaal, der Saal, in dem Karl Eugen stets zu essen pflegte, sind alle Gardinen beiseite geschoben und das Mondlicht erhellt den gesamten Saal. Alle MitarbeiterInnen des Hotels bilden einen Kreis um die Gäste, die sich in das volle Mondlicht stellen sollen. Igor Buratski fängt daraufhin mit einer tiefen Stimme an, einige Formeln aufzusagen, die er immer und immer wiederholt. Nach ein paar Minuten wird er schneller und schneller und die SpielerInnen sehen vor ihren Augen Karl Eugen zu einem Werwolf verwandeln. Lola spricht die SpielerInnen direkt an und stellt sie vor eine Wahl. Entweder sie schließen sich ihrer Sache an und wehren sich nicht, oder sie werde sie erschießen. Mit diesen Worten zieht sie einen Revolver aus ihrer Tasche und richtet ihn auf die SpielerInnen. Gehorchen die Charaktere, verwandeln sie sich selber in Werwölfe, die tags darauf am 1. Mai ein blutiges Massaker unter den BewohnerInnen Berlins anrichten. Jetzt heißt es, fliehen oder sterben. Ein kleiner Nachtrag noch zu Igor Buratski. Er war gewissermaßen der Patient Null, der sich als erstes mit dem Weltraumparasiten angesteckt hat, als irgendwo in der russischen Tundra ein Meteor heruntergekommen ist. Später dann, in einem Camp für kommunistische Kooperation, lernte er die Berliner kommunistische Szene kennen und übertrug auch den Parasiten auf diese. Sein Erscheinungsbild ist deswegen so verzerrt, weil die Organismen, die ihn leben, ihn zusehends aufschwellen lassen und er deswegen aussieht wie ein durch Hefe aufgegangener Mensch. Er ist der Koch der ganzen Geschichte und falls die SpielerInnen in die Küche schleichen sollten, um zu schauen, wo der ganze Schleim herkommt, werden sie ihn auch sehen können und werden doch einige Fragen oder vielleicht etwas Angst haben vor dem Essen. Jetzt hast du alles erfahren, was es braucht, um dieses Abenteuer zu spielen. Ich hoffe, ich konnte dir durch meine Ausführungen helfen, das One-Shot zu verstehen. Genauso hoffe ich, dass du beim Spielen mit deiner Gruppe viel Spaß und Spannung haben wirst. Für die Hintergrundmusik empfehle ich einfach bei deiner Lieblingsmusikplattform 20er Jahre Musik einzugeben und diese im Hintergrund laufen zu lassen. Für den Showdown, wenn es richtig gruselig wird, würde ich aber auf jeden Fall Cthulhu-Musik oder zumindest Dark Ambient anmachen. Gib mir gerne Feedback, wie dir das Abenteuer gefallen hat und ob du noch mehr Cthulhu-Abenteuer auf diesem Podcast hören willst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Vorbereiten und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, würfel mal auf.